Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan. Heute bin ich nicht alleine, denn bei mir ist der Moritz. Hallo Moritz.
Hallo Stefan.
Und normalerweise geht es ja bei mir hauptsächlich um Sci-Fi, Serien, Comics, Filme, Games und auch mal Star Wars. Heute geht es aber in erster Linie um einen Rückblick auf das Serien- oder Streamjahr 2021. Wir wollen mal ein bisschen drüber quatschen, was wir so auf Netflix und in anderen einschlägigen Portalen geschaut haben und wie uns das so gefallen hat.
Ja, und zwar sprechen wir heute einmal über Witcher Staffel 1 und den Film Nightmare of the Wolf. Dann sprechen wir über Castlevania, wir sprechen über Midnight Mars, wir sprechen über Arcane, He-Man und zum Schluss noch über Squid Game.
Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht Moritz erst noch mal ganz kurz zu dir. Du bist ja auch Podcaster und machst den Hochleveln-Podcast, der, wenn ich das alles richtig sehe, eher so ein bisschen RPG und Tabletop gefärbt ist. Aber sag doch vielleicht einfach mal ganz kurz was dazu, wie du jetzt relativ frisch da reingekommen bist und was du da machst.
Genau, der Hochleveln-Podcast macht im Grunde verschiedene Themen, die alle mit der Nerdkultur, sage ich mal, zu tun haben. Ich habe zum Beispiel eine Folge gemacht über Dune, der Wüstenplanet, sowohl über den Film als auch über das Buch. Also das erste Buch, dann habe ich aber auch zum Beispiel eine Folge gemacht zu Shadowrun, zu Dungeons and Dragons und auch zu Warhammer 40.000. Also sind eher verschiedene Themen so aus der Nerdkultur. Und ich habe dann auch meine Website hochleveln.de, wo man manche Sachen davon auch nochmal nachlesen kann.
Und dann habe ich gesehen noch zwei weitere Sachen. Das eine ist, und da kommst du ja, glaube ich, dann vielleicht her, ne, dass du viele Rezensionen und Reviews im Bereich RPG-Systeme, ich glaube, viel Schwarzes Auge und so weiter geschrieben hast und auch schreibst, ne? Das ist das eine.
Genau.
Und das andere, du bist jetzt ja auch unter die Autoren gegangen, beziehungsweise du warst vielleicht schon länger Autor, aber hast jetzt was veröffentlicht. Das würde mich jetzt auch nochmal kurz brennend interessieren. Zum einen, was und wie auch so ein bisschen der Prozess war, da hinzukommen, weil ich stelle mir das jetzt mal als Laie, ich hänge schon an meinen Shownotes ewig, wie man jetzt ein ganzes Buch zusammenkriegt. Das würde mich doch nochmal kurz interessieren, bevor wir zum Thema kommen.
Ich versuche mal die Kurzform, ja. Also ich habe an dem Roman, also der Roman heißt Die Aschebrut, das ist ein düsteres Fantasy-Setting. Und da habe ich tatsächlich 3 bis 4 Jahre dran geschrieben an dem Roman. Natürlich schreibt man jetzt nicht ohne Pause. Und was dann einfach die große Schwierigkeit war in der Buchbranche, ist das einfach so, am meisten gewünscht sind einfach Autoren, die schon mehrere Bücher geschrieben haben. Damit konnte ich natürlich nicht dienen. Und dann habe ich ungefähr ein Jahr nach einem Verlag gesucht und dann mit ganz, ganz viel Glück den Ventura Verlag gefunden. Das ist ein ganz kleiner Verlag in Werne. Ja, und die sagten tatsächlich, ja, wir machen zwar nur so und so viel Bücher pro Jahr, bringen wir raus. Also sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, aber wir finden das Buchprojekt sehr interessant. Und dann hat das dann auch Gott sei Dank geklappt.
Mhm, ja, sehr cool. Und für mich als Laie, also ich habe gesehen, dadurch, dass du ja eben stark im Rollenspielbereich und auch als Game Master unterwegs bist, war das dann so ein bisschen für dich die logische Weiterentwicklung? Als Spieleleiter Szenarien zu schreiben und die SpielerInnen durchzuführen und dann hat sich das irgendwann rausgeschält oder ist es so unabhängig voneinander gewachsen?
Ah, das kann ich gar nicht so direkt trennen. Also ich habe schon irgendwie mein ganzes Leben den Traum gehabt, irgendwie einen Roman zu schreiben. Ich habe mal, als ich irgendwie so circa 17 oder 18 war, da habe ich tatsächlich schon 2-mal das versucht, hat tatsächlich auch Romane angefangen. Aber natürlich war man da zu jung, um das wirklich weiterzuführen. Und ja, wenn man jetzt so etwas dann älter war und vielleicht auch etwas konzentrierter ist, ich bin ja jetzt auch mittlerweile schon 39 Jahre alt, dann kann man wahrscheinlich auch so ein Projekt auch eher stemmen. Und ich bin schon etwas strukturierter daran gegangen. Zum Beispiel spielt die Storyline auf einer Vulkaninsel. Aber ich habe bewusst auch das auf einer Insel spielen lassen, weil das im Grunde so ein Mikrokosmos ist und man da nicht eine ganze Welt sofort erschaffen muss, ne?
Ja, sehr ökonomisch gedacht.
Ja, und ich habe zum Beispiel auch extra gedacht, auf so einer Insel, da ist ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Figuren. Und was ich einfach natürlich schon eingebracht habe, ist natürlich das, was ich sehr gerne mag. Zum Beispiel, ich liebe schon immer das Computerspiel Diablo, sei es jetzt Diablo 1 oder 2 oder 3. Und das Setting hat mich irgendwie geprägt. Und ich glaube auch, das passt vielleicht zu dem Podcast, den wir ja jetzt aufnehmen, wer Castlevania mag und wer Witcher mag, der könnte höchstwahrscheinlich meinen Roman Die Aschebrut auch mögen, mit etwas Glück.
Ja, fantastisch. Ich habe jetzt leider noch nicht die Zeit gehabt, reinzulesen. Ich habe hier, ich habe es, glaube ich, in einer anderen Folge gesagt, ich habe so einen unglaublichen Stapel an Büchern, die sich ansammeln, vor allem seit ich den Podcast mache. Aber ich werde es auch noch auf die Liste setzen, aber es wird ehrlicherweise noch ein bisschen dauern, bis ich dazu komme.
Kein Problem, kein Stress.
Ja, dann hast du auf jeden Fall auch schon mal eine Überleitung schon wieder aus der, wie ich es immer sage, Frank-Elsner-Moderatorenschule hier hingelegt. Denn in der Tat, bei den Serien, über die wir jetzt sprechen, sind ja ein paar von den Kandidaten dabei. Wir bewegen uns jetzt so ein bisschen im, würde ich mal sagen, Nerd-Fantasy-Gaming-Bereich der Serien, kann man eigentlich ganz grob sagen, die Sachen, die wir durchgehen. Und wir sollten vielleicht noch, bevor wir jetzt anfangen, zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist das Thema Spoiler. Wir werden das auf jeden Fall versuchen, oder nicht versuchen, wir werden die Besprechung spoilerfrei halten, aber jetzt auch nicht so, dass wir nur über, glaube ich, die erste Folge und davon die ersten 10 Minuten sprechen, sondern ich glaube, manchmal muss man schon über die Handlung drüber gehen. Alle großen Twists und ja, Spoiler vermeiden wir auf jeden Fall.
Ja.
Genau, und das andere ist nochmal zur Auswahl, also es ist wirklich eher so eine Rückschau, wo wir jetzt geguckt haben, ne, was hast du gesehen, was habe ich gesehen, was passt thematisch gut zusammen und was ist, glaube ich, auch interessant, drüber zu sprechen. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass das die besten Serien, die es jetzt letztes Jahr gab oder dieses Jahr, muss man sagen, gab, aber auf jeden Fall interessante.
Genau, also ich würde auch sagen, es ist definitiv kein Best-of. Wir haben einfach aus dem Bauch heraus was ausgewählt und wir mussten natürlich auch schauen, was haben wir beide geguckt.
Aber da ist auf jeden Fall ein bisschen was zusammengekommen und dann bleiben wir doch erstmal vielleicht gleich in der Fantasy-Welt und auch ein bisschen in der düsteren Fantasy-Welt und sprechen vielleicht erstmal über Witcher. Weil Witcher ist jetzt ja gerade wieder aktuell geworden, da vor 3 Tagen oder so, ne, ist, glaube ich, Staffel 2 jetzt auf Netflix released worden.
Ja.
Und bis dahin gab es auf Netflix ja schon einmal die Season 1, die, glaube ich, Ende 20 oder 21 oder sowas rausgekommen ist. Und den Comic- oder Anime-Film Nightmare of the Wolf. Und fangen wir vielleicht mal ganz kurz erst mit der Serie an. So sind sie auch chronologisch erschienen auf Netflix. Also die Serie basiert logischerweise auf den Romanen und auf den Kurzgeschichten von Andrzej Żabowski. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus.
Ja, das ist echt schwierig, ne? Also ich glaube, der heißt Andrzej Żabkowski.
Ja, oder Żabkowski. Ich habe mir vorhin auf so einer Seite extra nochmal angehört, wie man den Namen ausspricht, aber ich schaffe es ja schon, deutsche Namen kaum auszusprechen. Ja, und das, also die Romanreihe ist ja auf jeden Fall schon sehr beliebt, ne, bei Fantasy-Leuten und dann natürlich, glaube ich, so richtig den Durchbruch hat das Thema geschafft mit den Videospielen, vor allem dann Witcher 3, Wild Hunt, was ja, glaube ich, für viele so eines der besten, zumindest Mainstream-RPGs der letzten 10 Jahre wahrscheinlich ist und extrem viele Fans hat. Ich habe selbst, muss ich sagen, lange Zeit das Spiel gar nicht gespielt, weil ich auch nicht so der Mega-Gamer bin. Aber dann Anfang der Pandemie, wie wir alle im Lockdown saßen, hat es mich dann doch gepackt. Und ich glaube, nach 3 Anläufen, die so ein bisschen zäh waren für mich, als ich mal erstmal so die ersten 4 bis 5 Stunden drin hatte, konnte ich da nicht mehr aufhören und habe das wirklich die ersten paar Wochen und Monate komplett mit allen DLCs durchgespielt und fand es auch richtig gut. Genau, aber es geht ja in der Serie, das ist vielleicht das Erste, es geht gar nicht so sehr um das Spiel. In erster Linie wurden, glaube ich, Kurzgeschichten verfilmt aus 2 Büchern und das war eher die Vorlage für die Serie. Ja, produziert vielleicht noch ein paar Eckdaten dazu, das wurde von Lauren Hissig und die hat unter anderem schon West Wing, Daredevil und Umbrella Academy gemacht gehabt, also auf jeden Fall schon ganz gute Referenzen dafür. Und die erste Staffel ist aufgeteilt in 8 Folgen und diese 8 Folgen, die sind jetzt, das ist das Schwierige, die sind nicht ganz hundertprozentig linear erzählt oder eigentlich gar nicht, ne? Sondern wir bewegen uns auf 3 verschiedenen Zeitschienen, die auch den 3 Hauptcharakteren, die eben Geralt von Riva, also der Witcher, dann Yennefer, eine Zauberin oder Hexerin, eigentlich Zauberin, ne?
Ja.
Und Ciri folgt. Und ja, die Serie folgt eigentlich allen 3 immer, ne, zu verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeitpunkten. Und im Verlauf der Serie gibt's dann hier und da schon die ersten, ja, wie soll man sagen, kreuzen sich die Wege, um dann natürlich auf so ein Finale zuzusteuern, wo dann alle 3 mehr oder weniger miteinander relevant werden. Weil wir gesagt haben, spoilerfrei ist es, glaube ich, schon fast schwer, viel, viel mehr darüber zu sagen. Ich würde vielleicht erstmal ganz kurz so schon bei meinem Eindruck ankommen, und dann können wir schauen, ob wir noch was bei der Handlung ergänzen müssen. Also ich fand die Serie auf jeden Fall Season 1 jetzt schon gut, muss ich sagen, habe aber auch sehr zu kämpfen gehabt, eben genau mit diesen verschiedenen 3 Zeitlinien. Ne? Also ich habe am Anfang die ersten paar Folgen komplett die Orientierung verloren gehabt, wo ich gerade bin, worum es geht und was eigentlich gerade vor den anderen Sachen passiert ist. Wie ging es dir denn da?
Ja, also bei mir ist es so gewesen, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ich bin ja ein Fan von den Büchern, also insbesondere von den beiden Kurzgeschichtenbänden. Und ich habe die tatsächlich, glaube ich, schon relativ früh gelesen. Die sind ja in Deutschland, glaube ich, so 1998 erschienen. Und da habe ich, muss ich die irgendwann schon gelesen haben. Kann auch ein bisschen später gewesen sein, vielleicht Jahr 2000 oder so. Und deswegen hatte ich natürlich so einen kleinen Wissensvorsprung bei der Serie. Und ich war auch erst etwas überrascht, weil zum Beispiel in den Kurzgeschichten, da ist der Geralt eigentlich gar nicht so cool und modern wie in der Serie. Zum Beispiel in der ersten Kurzgeschichte, in der ersten Szene, wird zum Beispiel mehrfach beschrieben, dass er eine unangenehme Stimme hat. Und es wird auch mal einmal erwähnt, dass man eher eine krumme Körperhaltung hat. Und das fand ich schon ganz interessant, dass natürlich jetzt das auch sehr modern getrimmt wurde. Mir hat es bisher sehr gut gefallen. Also mir hat sowohl die erste Staffel als auch die zweite Staffel, von der ich jetzt aber bisher auch nur 3 Folgen gesehen hat. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
Zur zweiten Staffel muss ich sagen, ich habe jetzt, glaube ich, die ersten 2,5 Folgen geschaut. Die fand ich jetzt schon besser. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass die erste Staffel schlecht ist oder dass ich sie schlecht fand. Aber sie war auf jeden Fall nicht so verdaulich zu schauen, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Aber interessant, was du jetzt gerade nochmal über die Kurzgeschichten sagst, dann ist es ja wohl so, dass scheinbar die Handlung sich eher bei den Kurzgeschichten bedient hat und der Look eher bei den Spielen. Ne? Weil also wie Geralt aussieht und auch die anderen Charaktere, ist ja schon eher am, ja, schon relativ nah am Videospiel. Bei Yennefer und dann vor allem bei Triss später geht's ein bisschen weg, aber alles in allem, wenn man das Videospiel geschaut hat, dann weiß man schon eigentlich, wer ist da. Ne?
Ich glaube auch, dass das mehr der Look echt das Videospiel ist oder das Computerspiel. Mir ist das zum Beispiel aufgefallen, es kommt ja in der ersten Staffel die Striege vor, dieses Monster, weißt du, was ich meine, ne? Und zum Beispiel in den Kurzgeschichten wird das irgendwie so beschrieben, die Striege würde irgendwie aussehen wie ein Bierfass, hätte aber irgendwie Zähne wie ein Stilett. Und ich habe mir die Striege wirklich beim Lesen immer ganz anders vorgestellt als in der Serie.
Ja gut, ich habe, wie gesagt, die Kurzgeschichte nicht gelesen, aber was ich im Internet gelesen habe, ist, dass auch da wiederum manche sich dann beschwert haben, dass es auch wiederum bei der Kurzgeschichte ein bisschen zu weit weg ist von dem, wie sie aufgebaut ist. Aber ich denke, da muss man auch sagen, es ist ja halt eine Adaption. Also wenn es einfach nacherzählen würde, entweder Spiel oder Geschichten, wäre es natürlich auch ein bisschen langweilig, ne?
Und was ja auch irgendwie krass ist, das habe ich auch erst gar nicht so gewusst, das habe ich erst so jetzt im Laufe der letzten Zeit erfahren, dass ja auch der Andrzej Sapkowski bei der Community teilweise auch recht unbeliebt ist, weil der ja auch da CD Projekt Red dann auch irgendwie verklagt hat und dann auch so Aussagen getroffen hat, dass er gesagt hat, bei seiner Lore sind letztlich nur die Bücher maßgeblich, alles andere sind auch nur Adaptionen, die er auch nicht als Fortsetzung oder Erweiterung seines Settings irgendwie gelten lässt.
Na okay, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber wer weiß, ne, wenn du so ein Baby hast, wenn einer mal dein Spiel verfilmt oder dein Buch verfilmt oder ein Spiel draus macht und du überhaupt nicht damit zufrieden bist, ne?
Ja, aber ich glaube, er ist da schon sehr streng, ne, und hat da auch vielleicht sich ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich bin da jetzt auch nicht so ganz in der Materie, aber es gibt echt viele, das habe ich mal auf Social Media mitbekommen, die den Andrzej Sapkowski ganz furchtbar finden, aber ich bin da jetzt auch nicht tief genug drin, um das wirklich zu erläutern. Wo mir das nochmal so in den Kopf kam, wir wollen ja wahrscheinlich gleich auch nochmal kurz über den animierten Film sprechen. Da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, da wird ja auch viel über den Vesemir erzählt, was ja nicht eigentlich dem Sapkowski entspringt. Und da habe ich mich auch direkt gefragt, wie mag er das wohl sehen?
Wieder was gelernt, das wusste ich auch gar nicht, dass der gar nicht von ihm kommt, sondern der kommt dann wahrscheinlich eher aus den Spielen, ne? Weil im Spiel ist er ja relativ präsent, gerade am Anfang.
Also der kommt in den Büchern vor, aber natürlich, wie das da jetzt ausgestaltet ist in dem neuen animierten Film, das ist schon, also so wie ich es jetzt weiß, ich habe da auch die Bücher jetzt natürlich nicht auswendig gelernt, aber da sind nur Andeutungen. Ne?
Ja, aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass es vielleicht eher so eine Art Paralleluniversum oder ja, alternative Realität ist, in der halt die Figuren existieren, aber andere Wege gegangen sind. Und ich vermute, das musst du ja vielleicht auch so machen, sonst hast du ja nicht wirklich viel zu erzählen. Ne?
Ist wahrscheinlich auch zu langweilig. Ich finde aber auch irgendwie spannend, wie stark die Witcher-Serie so in Social Media diskutiert wird. Das finde ich auch durchaus ja spannend, sowas mal zu verfolgen. Ich sag mal, ein Vorwurf ist ja zum Beispiel, dass man versucht, Game of Thrones nachzuahmen. Dann habe ich teilweise gelesen, Witcher 2, also die Witcher, die zweite Serienstaffel, seine Enttäuschung. Ich frage mich manchmal, ob solche Statements nicht auch ein bisschen übertrieben sind.
Ja, aber ich meine, im Internet ist ja immer alles gleich sehr extrem, ne? Ich muss aber sagen, den Vorwurf mit Game of Thrones, kann ich so ein bisschen verstehen, weil ich hatte auch bei Staffel 1 und jetzt auch bei Staffel 2 so ein bisschen das Gefühl, dass halt versucht wird, gleich wieder so monumental und so gigantisch zu sein, ne? Aber dann halt das Budget dann doch wohl ein anderes ist, ja. Und auch, glaube ich, einfach die Geschichte, wo es explizit wirklich eigentlich um ein oder zwei oder drei Charaktere geht, es vielleicht gar nicht so hergibt. Ich hatte auch öfter bei Staffel 1 schon so ein bisschen das Gefühl, es, wie soll ich sagen, es hat sich manchmal so ein bisschen leer angefühlt, so eine große Schlacht oder so eine Belagerung, dafür war es dann irgendwie zu wenig, aber es war zu viel, um einfach nur ganz nah an den Charakteren zu bleiben. Also ich kann schon verstehen, wo die Leute herkommen, die das meinen.
Ja, und bei, also wie gesagt, mir gefällt die zweite Staffel gut, aber ich musste einfach auch fast ein bisschen lachen, weil die Yennefer ist ja eigentlich eine Zaubererin. Und wenn man sich das jetzt mal wie ein Computerspiel vorstellt, da ist ja das Zaubern ihre Stärke. Und einmal, das ist jetzt kein Spoiler, weil es eigentlich unwichtig ist, aber einmal greift sie sich voll so eine riesige Axt und kann damit relativ gut umgehen. Und da habe ich auch so ein bisschen gedacht, what?
Und wo du jetzt gerade Yennefer sagst, da ein anderer Punkt, der mir schon damals beim Spiel lustigerweise aufgefallen ist. Also ich habe das Spiel ja, wie gesagt, vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren dann gespielt. Und ich bin normalerweise jetzt nicht ganz so empfindlich bei solchen Themen, aber ich habe dann damals auch einen Kumpel, wir haben drüber gesprochen, der hat es auch gezockt gehabt. Ich auch gemeint, so manche Sachen im Thema, ne, Frauenrollenbild und Frauendarstellungen würde man heute in so einem Spiel wahrscheinlich nicht mehr machen, ohne ein bisschen berechtigterweise auf die Mütze zu kriegen. Und ich fand es auch in der Serie dann stellenweise doch wieder ein bisschen problematisch. Du kannst dich schon fragen, ob jetzt irgendwie jemand so knapp bekleidet irgendwie durch einen kalten Wald rennen muss und ob die Leute so tiefe Ausschnitte da tragen, ja. Und auch generell dieser ganze Story-Arc von Yennefer, der ja schon sehr stark drauf irgendwie ausgelegt ist, dass sie zum einen, ne, so vom hässlichen Endline dann zur sexy Zauberin wird,
ja,
und keine Kinder bekommen darf oder kann. Es wird zwar auf der einen Seite schon erklärt, ne, und auch, es ist nicht ganz so schwarz-weiß, aber es ist schon manchmal so ein bisschen fragwürdig eigentlich, was da so aufgestellt wird an Frauenbild. Und okay, das ist jetzt auch wieder ein schwieriges Thema, ne? Aber dass sie sich dann so sehr darüber definiert, dass sie das Kind haben will unbedingt oder ein Kind und es aber nicht kann und auf der anderen Seite halt so gut aussieht und so weiter. Also da sind schon so ein paar schwierige Bilder, glaube ich, einfach entstanden.
Ja, und ich glaube auch in der neuesten Staffel sind da auch noch mal so ein paar Stellen, wo man so denkt, weil zum Beispiel einmal treffen sich irgendwie vier Zaubererinnen und was ist das Erste, was sie machen? Irgendwie sie ziehen sich aus und springen irgendwie in so einen Pool. Da habe ich irgendwie auch gedacht, warum?
Ja, genau. Das ist auch vielleicht wieder so ein bisschen der Game of Thrones Einfluss, weil die haben ja auch sehr viel mit nackter Haut ihre Zuschauer bei der Stange gehalten. Ja.
Da habe ich auch gedacht, die hätten doch auch zusammen, weil sie eine Tasse Kaffee trinken können, wäre vielleicht gemütlicher gewesen. Aber gut.
Also das ist die Serie, ja. Und dann, du hast jetzt ja eben schon kurz den Bogen zum Film gespannt. Also ich glaube, relativ kurz nach der Serie, ne, hat dann Netflix diesen animierten Film veröffentlicht. Der springt ja in der Zeit dann noch mal ein bisschen vorne dran und erzählt so eigentlich die Origin-Story von Vesemir und ganz, ganz leicht dann auch von Geralt, wobei er kommt ja wirklich in sehr jungen Jahren am Rande dann vor. Da ist es so, hat mir persönlich deutlich besser gefallen als die Serie, muss ich sagen. Vielleicht, weil sie sich dadurch durch das Format auch noch mal freier bewegen konnten. Ich fand es auch, das ehrlich gesagt, das Level an Gewalt, klingt jetzt auch wieder doof, aber fand ich eigentlich eher angemessen. Ist also gerade so brutale Schwertkämpfe mit viel Blut, sieht halt in so einem Comic dann oder in einer animierten Verfilmung einfach besser aus als in der realen Welt oder mit realen Schauspielern, habe ich festgestellt.
Und es entspricht letztlich, wenn es auch brutal ist, auch der Vorlage. Also zum Beispiel bei der ersten Kurzgeschichte auf den ersten ein oder zwei Seiten tötet der Geralt sofort drei Männer. Also das ist da also auch so.
Die Mutation zum Hexer, ne, oder auch die ganze Ausbildung, das wird ja in der, das finde ich auch gut, das wird in diesem Film ja auch nochmal relativ drastisch und klar gezeigt, ne, wie brutal das eigentlich ist.
Schrecklich.
Das wäre vielleicht auch wieder eben mit echten Schauspielern und Schauspielerinnen einfach viel schwerer so darzustellen gewesen.
Das wäre ja fast auch zu heftig gewesen, weil das sind ja auch Jugendliche, denen da diese Substanzen dazugeführt werden. Ich glaube, mit echten Menschen wäre das fast schon zu heftig gewesen.
Genau, und auf der anderen Seite sind da eben so Monsterkämpfe, kannst du halt auch mit limitierterem Budget, ne, und weniger CGI, kannst du halt in Comicform viel mehr machen, als du eben in dem Film dann machen kannst, wenn du eben doch auf dein CGI-Budget angewiesen bist.
Ja.
Nö, aber ich würde sagen, also wer sich für das Thema interessiert, wer die Spiele mag, wer die Bücher mag, kann sich das auf jeden Fall angucken.
Würde ich auch sagen.
Staffel 2 müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel sagen, aber ich persönlich würde sagen, auf jeden Fall geht für mich deutlich besser los als Staffel 1.
Ja, also mir gefällt es bisher auch.
Ja, cool. Dann, Moritz, was ist die nächste Serie, die wir hier auf der Liste haben?
Ja, wir bleiben im Grunde im Genre. Wir bleiben ja bei Grim Dark Fantasy. Teilweise ist es ja auch Military Fantasy heißt ja manchmal auch das Genre, denn wir reden über Castlevania. Hier ist eine wichtige Hauptfigur der Trevor Belmont, der eine Mischung ist, würde ich sagen, aus Vampirjäger und Monsterjäger. Eigentlich eine ziemlich deutliche Parallele auch schon zu Geralt von Riva. Im Grunde sind sie ja beide Monsterjäger. Castlevania ist ja ein Konzept eigentlich vom NES, also vom Nintendo. Und ich glaube, der Trevor, der ist da Ende der 80er, da gab es, glaube ich, Castlevania 3 oder so, da ist der erste Mal aufgetreten. Und was mich ein bisschen amüsiert hat, vor so einem Podcast recherchiere ich immer ein bisschen. Und in Japan heißt er erstmal Ralph.
Ralph.
Ja, auch nicht schlecht, ne? Ralph, der Vampirjäger. Ja, also da gibt's mittlerweile 4 Staffeln. Wir wollten ja heute versuchen, uns auf die 4. Staffel zu konzentrieren. Das Ganze spielt ja so im 15. Jahrhundert, Ende des 15. Jahrhunderts. Und die Storyline in ganz kurzer Form ist es quasi so, dass Belmont und Sifa, seine Begleiterin und Zauberin, verschiedene Monster und verschiedene Kultisten bekämpfen und so den Verdacht haben, dass jemand Dracula wiederbeleben muss. Und da hat mir direkt in der ersten Folge gut gefallen, dass da sozusagen so einige, ich würde fast sagen Oldschool-Classics vorkamen. Die haben mit einem Nekromanten gekämpft, die haben mit einem Goblins gekämpft, die haben mit Kultisten gekämpft. Und es war auch so ein sehr schnelles Erzähltempo, wo so 6 Wochen direkt mal so zusammengerafft worden sind. Und sowas, das mag ich eigentlich. Und es wurde auch nochmal der Blick gelenkt auf die Vampirinnen, wie zum Beispiel Camilla und wie die anderen Vampirinnen heißen, fällt mir jetzt gerade in der Sekunde nicht ein. Auf jeden Fall schmieden die Pläne, wie sie sozusagen ihr Vampirkönigreich weiter und weiter ausbreiten können, vielleicht über die ganze Welt. Und was mir so aufgefallen ist, was wir vielleicht auch zusammen mal überlegen können, ich habe ein bisschen das Gefühl bei der Castlevania-Serie, das Magie-Level, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, das wird im Grunde mehr und mehr und mehr. Ist da dein Eindruck auch ähnlich gewesen oder wie war so dein Eindruck von der 4. Staffel?
Es geht ja eigentlich, sage ich mal, im Rahmen dessen, was wir in den anderen Staffeln schon gesehen haben, relativ normal los. Ne? Also klar, wenn wir Vampire kennen, dann ist auf jeden Fall Magie im Spiel. Aber es geht ja auch so über Hector, ne? Der versucht quasi, Monster aus Toten zu erschaffen mit, ja, mit diesem Hammer. Der wird ja auch immer stärker oder verfeinert seine Kunst. Und auch die anderen, dann taucht ja Saint-Germain, auch so ein total verrückter Charakter eigentlich auf.
Ja.
Und nach und nach setzt einfach jeder immer mehr Magie ein. Und zum Finale ja, wird es dann ja wirklich relativ dramatisch und krass, was das Ganze angeht. Aber genau, das eskaliert eigentlich von Folge zu Folge immer weiter. Und auch da wieder, ne, Thema Animationsfilme oder Comics. Da kannst du halt wirklich auch extrem viel machen, ohne dass es gleich billig oder albern wird. Und das wird da, glaube ich, in der Serie meiner Meinung nach sehr, sehr gut genutzt.
Also ich habe die Castlevania-Serie von Anfang an sehr, sehr genau immer verfolgt und auch sehr gerne geguckt, weil im Grunde dieses Grim Dark Fantasy ist irgendwie so mein Thema. Also mein Roman Die Aschebrut ist ja auch Grim Dark Fantasy. Und bei Castlevania habe ich insbesondere auch die erste Staffel sehr gerne gemocht, weil es da erstmal auch recht niederschwellig losgeht. Da gibt es jetzt erstmal keine großen Zauberer, da gibt es keine ganz, ganz großen Aktionen. Und man sieht auch vielleicht, dass das Handwerk eines, ich sag mal in Anführungsstrichen, Helden auch eine ganz schön dreckige Arbeit ist. Und es gibt ja auch teilweise doch recht drastische Ausdrücke, die dann finden für ihre Arbeit. Aber ich finde sowas eigentlich spannend.
Also zum einen, das uns ja wirklich auch stellenweise wirklich sehr dark und auch wieder sehr brutal. Und ich finde, was bei Castlevania, was mich gerade am Anfang überrascht hat, aber selbst in Staffel 4 immer noch gut gemacht ist, sind wirklich die Handlungsstränge von den einzelnen Protagonistinnen und auch die Dynamiken. Also ich finde auch die Situation mit Hector, er ist ja da in so einer, ja, irgendwie ist es eine Beziehung mit der Lenore oder Lenore, ne? Aber auf der anderen Seite ist er auch eigentlich ihr Sklave. Er bekommt ja von ihr diesen, über einen Trick, diesen Ring, der ihn ja an sie bindet und quasi alles machen muss, was sie sagt. Und diese Dynamik finde ich eigentlich interessant, wie das Ganze sich entwickelt. Das könnte ja auch relativ billig werden eigentlich, aber es ist gut gemacht. Und genauso finde ich auch den Trevor und die Sifa, finde ich auch einfach irgendwie eine coole Truppe, wie sie da durchziehen. Und die ist auch diese Mischung aus düsterem Ton, aber dann auch wieder gut gesetzten Pointen und Humor. Macht halt Spaß, ja. Und es entwickelt sich halt die ganze Zeit was. Also klar, es gibt immer relativ billige Cliffhanger an den Enden der Folgen, aber es geht eigentlich immer weiter und weiter. Und es wird immer noch mal einer draufgesetzt. Das funktioniert echt gut.
Und mir gefällt auch noch irgendwie so ein bisschen dieser Gothic-Look oder dieser gotische Look von Kathedralen und was es da auch immer zu sehen gibt und manchmal auch so kleine Momente, die, ich will nicht sagen, die sind philosophisch, aber die sind zumindest irgendwie nachdenklich, weil ich sag mal, ohne Spoiler, einmal ein Charakter, der Isaac, der sitzt da quasi so mit so einem Monster und bietet dem Monster irgendwie so Beeren an oder Trauben, ich glaube, es sind Beeren und das Monster sagt irgendwie so, ja, ich bin Monster, ich esse keine Beeren. Und er entgegnet dann so direkt, ja, aber wer definiert denn quasi, dass du ein Monster bist und dass du keine Beeren essen darfst? Und das fand ich irgendwie mega spannend.
Und ich finde auch, ist ja auch ein bisschen so philosophisch, ne? Also dieser ganze Arc rund um Hector oder von Hector, der sich ja irgendwie von der Welt irgendwie missverstanden und gehasst fühlt und dann halt zurückhassen will und eigentlich alles vernichtet. Auch wieder, das hätte auch wieder das Potenzial, eigentlich sehr platt zu sein, wird dann aber eigentlich doch mit, ja, viel tiefer eigentlich gefüllt. Ja, dann kommen wir jetzt von düsterem Dark Fantasy mit Vampiren zu einem anderen düsteren Thema, nämlich zu Midnight Mass. Und das ist auch wieder eine, würde ich sagen, Horrorserie im weitesten Sinne. Oder eigentlich ist es eine Horrorserie, ne? Wo wir auch wieder,
kann man sagen,
wo wir auch wieder mit mysteriösen Erlebnissen und düsteren Geschehnissen zu tun haben. Ich sag vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Rahmendaten darum, weil das ist, glaube ich, bei der Serie wirklich ganz interessant. Und zwar ist das Ganze geschrieben, produziert und auch Regie geführt von Mike Flanagan. Der, muss ich ehrlich sagen, mir selbst gar nicht so viel gesagt hat, aber er hat seinen Durchbruch mit Book in Hill House gehabt, was ja auch eine sehr bekannte und erfolgreiche Horrorserie ist. Und er hat auch bei Dr. Sleep mitgemacht. Den Film habe ich nicht gesehen, aber das Buch von Stephen King fand ich sehr gut. Und ich erwähne das deswegen, weil er das Ganze wirklich auch für sich als Herzensprojekt deklariert hat. Es hat sehr viele autobiografische Züge auch bei ihm. Er hat, glaube ich, vieles von seinen eigenen Erlebnissen und Gedanken da eingebaut. Aber ganz kurz, worum geht's? Wir sind auf der Insel Crockett Island. Das ist, ich glaube, nicht Neuengland, aber ist quasi eine amerikanische Insel irgendwo im Nirgendwo, abgelegen vom Festland. Du kommst quasi nur mit Boot und Fähre hin. Es gibt keine direkten Verbindungen. Und die Insel besteht, glaube ich, mehr oder weniger aus einem Dorf, das früher von der Fischerei gelebt hat, jetzt aber so seine beste Zeit deutlich hinter sich hatte. Ne? Es gab, glaube ich, eine Katastrophe mit Öl und generell einfach der Niedergang der Fischerei. Das heißt, die Leute dort sind, glaube ich, eher einfache Leute, verdienen nicht viel. Und auf dieser Insel hat auch die Kirche, die lokale Kirche, noch viel zu sagen und alle Menschen gehen eigentlich in die Kirche. Wir folgen dann dem Protagonisten Riley, der auf die Insel zurückkehrt, nachdem er ein paar Jahre im Gefängnis saß, weil er betrunken am Steuer eine Frau getötet hat. Er kehrt jetzt zurück auf die Insel. Er war davor, glaube ich, Banker und ja, kehrte zu seiner Familie zurück, um, glaube ich, sich da so mit ein bisschen zu sammeln und auch einfach neu anzufangen. Zur gleichen Zeit, wie er zurückkommt, kommt aber auch ein neuer Pfarrer auf die Insel, weil der aktuelle Pfarrer schon relativ alt ist. Monsignor Pruitt heißt er, glaube ich. Und ja, der befindet sich gerade auf einer Pilgerreise im Nahen Osten beziehungsweise in Israel, muss sich natürlich jemand um die Kirchengemeinde kümmern in der Zeit, in der er weg ist. Und ja, relativ kurz nachdem die beiden also auf der Insel auftauchen, kommt es auch zu den ersten seltsamen Erlebnissen. Auf einmal liegen am Strand, glaube ich, hunderte tote Katzen. Keiner weiß, wo die herkommen. Man vermutet, dass es vielleicht eine Vergiftung ist oder vielleicht einfach mit Rückständen von dieser Ölkatastrophe zu tun hat. Und dann geht's aber weiter. Menschen, die Gebrechen haben, kleine Zipperlein, Demenz, denen geht's langsam aber sicher besser. Und natürlich alle Menschen bringen das mit dem neuen Pfarrer und der, ja, wieder aufkeimenden Religion oder Religiosität auf der Insel in Verbindung, was dazu führt, dass die Kirche immer mehr Zulauf findet und es dann, ja, so ein bisschen eine Konfliktlinie gibt zwischen ein paar Leuten, die jetzt mit der Kirche eher abgeschlossen haben oder auch einfach gar nichts zu tun haben und der Gemeinde, die sich immer mehr dieser Kirche anschließt und da sich immer, ja, fanatisch ist vielleicht das falsche Wort am Anfang, aber auf jeden Fall dahinter versammelt. Ne? Und ich glaube, da muss man jetzt langsam aufpassen, was man noch erzählt, weil in den Folgen wird jetzt quasi ein bisschen danach, ja, spinnt sich die Handlung weiter, es wird ein bisschen erläutert, wie es zu den ganzen Themen kommt und ja, eine klassische Horrorgeschichte entwickelt sich eigentlich daraus.
Ich glaube, die Serie Midnight Mass, ich glaube, deswegen haben wir die vielleicht auch ausgewählt, ist, glaube ich, aber auch durchaus eine Serie, die irgendwie die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie spaltet. Also zum Beispiel bei Twitter, ich habe ihn auch gefragt, ob ich ihn nennen darf, schrieb heute einer, der heißt Kappeskopp, aber er meinte es ernst, für ihn ist das die beste Serie des Jahres. Und da bin ich echt so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich würde sagen, ich finde Midnight Mass ganz gut, aber irgendwie, man muss schon irgendwie vorher wissen, was da auf einen zukommt, weil ich habe die so einfach so unvoreingenommen einfach angeschaltet und ich war teilweise, ich glaube, das kann man auch ohne Spoiler sagen, es geht ja um Religion und es geht auch um einen Priester und um Predigt. Und wie lang diese Predigten sind, wie intensiv diese Predigten sind, das muss man wirklich fast vorher wissen, weil in dem Umfang, also da hätte ich nie im Leben mitgerechnet. War das bei dir ähnlich?
Ja, genau, also 100%ig genauso. Und auch da wieder der gleiche Kumpel, mit dem ich über Witcher gesprochen habe, der hat mir die Serie empfohlen und ich habe ihn nach der ersten Folge, nach der zweiten Folge, selbst nach der dritten Folge, ja, habe ich noch gesagt, sag mal, was hast du mir da empfohlen? Gefühlt sehe ich nichts außer Therapiesitzungen und Gottesdienste. Ja? Und ich war echt am Anfang kurz davor aufzuhören, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, dass sich nichts entwickelt. Ja. Und klar, Mystery und Horror, aber so ein paar tote Katzen am Strand, das hat mich dann auch nicht irgendwie vom Hocker gehauen. Aber der erste Punkt bezüglich dieser ganzen Kirchenszenen, auch Bibelzitate, deswegen habe ich noch mal Mike Flanagan und seinen Hintergrund am Anfang erwähnt. Ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, in den USA und vor allem, sage ich mal, in den Gebieten, ne, so Mittlerer Westen und diese Provinzen, da ist es, glaube ich, nicht so weit weg von der Lebensrealität. Ne? Also die Menschen sind da ja einfach, also nicht nur religiös, sie sind ja wirklich auch sehr bibelgläubig und sehr bibelfest. Ne? Und es ist natürlich auch ein Thema, mit dem die Serie spielt, ne? Dass quasi diese Bibelzitate gerade, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich würde sagen, eher alttestamentarisch vieles davon, ja, auch sehr düster sind. Und ne, dass man damit spielen kann, dass man es natürlich auf der einen Seite Gottes Wort und Verheißung und eigentlich ja eher positiv, aber auf der anderen Seite ist es alles auch sehr blutig, ne, was da beschrieben wird in der Bibel.
Ja, und ich glaube, die Serie Midnight Mass legt natürlich auch offen, dass man natürlich mit Hilfe von Religion oder mit religiösen Konstrukten auch sehr viel rechtfertigen kann. Man kann sehr lange bestimmte Dinge auch erstmal irgendwie am Laufen halten, indem man irgendwie, vielleicht in bisschen netteren Worten sagt, Gott will es, Punkt.
Da darf man, glaube ich, wirklich vielleicht nicht vergessen, weil die Serie in den USA ja sehr gut angekommen ist, ja, dass einfach bei uns, glaube ich, wirklich für viele Menschen das gar nicht so ein, ne, so ein alltägliches Thema ist oder so ein bestimmtes Thema, gerade in unseren jungen Jahren. Während, und komme ich nochmal kurz zu Flanagan, er ja auch selbst über sich sagt, ne, er hat sehr drunter gelitten, im Nachhinein, damals nicht, dass er quasi, ne, so in so einer streng katholischen Kirche war und da so aufgewachsen ist und dann erst später gesehen hat, was es eigentlich sonst noch gibt an Weltanschauungen und aber auch an Religionen und in was für ein Korsett er da eigentlich gedrückt war und wie eben, ist ja leider auch so, ne, ohne da jetzt irgendwie jemanden verletzen zu wollen, dass eben Kirche, gerade institutionelle Kirche halt oft, die Macht auch missbraucht, ja, und das wird da, ja, ganz gut eigentlich dargelegt, ne? Wobei ich sagen muss, am Schluss ist es fast ein bisschen holzhammermäßig auch dann die Moral.
Und immer wieder, also ich sag gleich auch nochmal was Positives, aber immer wieder diese Längen, ja, also es gibt zum Beispiel eine Episode, ich umschreibe das jetzt nur ein bisschen, da sitzen zwei Personen auf so einem kleinen Ruderboot und sprechen miteinander, bis dann irgendwann was Krasses passiert. Aber diese Zeit, dass die miteinander sprechen, ich bin in dieser Zeit eingeschlafen. Dann meine Frau, die hat dann noch weitergeguckt. Ich wurde dann wieder wach und die redeten immer noch auf diesem kleinen Ruderboot. Da habe ich gedacht, was ist hier denn los?
Ja, genau. Ja, also ich glaube insgesamt, die Serie wäre für mich persönlich deutlich besser gewesen, wenn sie einfach halb so viele Folgen gehabt hätte.
Ja.
Auch weil der Reveal oder eigentlich das, was das Horrorelement dann verstärkt, es passiert für mich einfach ein bisschen zu spät. Ne? Zu dem Punkt ja, habe ich schon fast ein bisschen abgeschaltet. Und jetzt muss ich auch kurz überlegen, wie ich sage, ohne zu viel zu spoilern, die Eskalation quasi auf die Eskalation auf natürlicher Ebene, also einfach die Dynamik zwischen den Dorfbewohnern, ist zu dem Zeitpunkt eh schon eigentlich so extrem, dass dann quasi das Horrorelement nochmal oben drauf kommt, aber jetzt, wie soll ich sagen, das ist dann nicht mehr der ganz krasse Effekt eigentlich, ja.
Ja, ich denke auch. Also ich habe teilweise mich auch gefragt, ja, warum gucken wir die Serie eigentlich weiter? Also erstmal finde ich natürlich an der Serie positiv, das ist einfach eine Serie, die erzeugt Gesprächsbedarf. Das finde ich schon mal gut. Dann hat die Serie, finde ich, so einen Stephen King-Effekt, der mir aber durchaus auch gefällt. Und ich mag Serien oder auch Romane, die auf so kleinen Inseln am Ende der Welt spielen. Also viele, die vielleicht lesen, kennen vielleicht von Simon Beckett, der schreibt ja so Krimis, Gibt zum Beispiel Kalte Asche, eines meiner Lieblingsromane. Und die Insel ist letztlich auch so. Da hätte auch ein Krimi-Plot funktioniert.
In gewisser Weise ist es ja am Anfang sogar fast ein Krimi-Plot, ne?
Ja, kann man schon sagen.
Ja, ich würde sagen, als Fazit bei mir, ich bin so zwiegespalten. Gefühlt, nachdem ich mich jetzt mit der Recherche dann ein bisschen mehr mit der Serie nochmal beschäftigt habe, ist sie ein bisschen gewachsen. Aber ohne dieses ganze Wissen und die ganzen Hintergründe beim Schauen, ja, wie gesagt, sie war für mich einfach doppelt so lang, als sie hätte sein müssen.
Ja, ja, das denke ich auch. Also ich denke, die Serie hat so das gewisse Etwas, sie hat so ihre gewissen Momente. Aber ich sag mal, ich finde sie schwächer als jetzt Witcher oder Castlevania oder Arcane. Da finde ich Midnight Mass, glaube ich, von den Serien, die wir jetzt heute hier besprechen, wahrscheinlich tendenziell die schwächste.
Trotzdem vielleicht sogar die interessanteste und auf jeden Fall die ambitionierteste, wie man so schön sagt immer, ne?
Ja, weil der Horror ist ja schon dann auch vorhanden. Also manchmal erschreckte ich mich dann auch über so Kleinigkeiten. Und da sieht man ja schon, dass die Serie irgendwie doch wirkt.
Aber du hast gerade schon den anderen Kandidat angesprochen. Dann machen wir doch mal weiter mit Arcane. Und jetzt verlassen wir das Horror- und düstere Genre so ein bisschen, würde ich sagen. Sind aber wieder dafür bei Videospielumsetzungen oder zumindest Videospiel-IP-Verfilmungen im weitesten Sinne. Ne? Denn Arcane spielt in der Welt von League of Legends. Jetzt muss ich auch für, glaube ich, alles Weitere, was ich dazu sage, ich habe nie League of Legends gespielt. Ich habe keinen Bezug dazu. Ich weiß aber natürlich, dass viele von den Charakteren und von den Orten sehr stark in der Lore von League of Legends verankert sind. Aber ja, also für mich ist das alles Neuland. Muss aber sagen, eine sehr gute Serie, schon mal vorneweg. Aber vielleicht ganz kurz auch da wieder, worum geht's? Es geht erstmal um einen ganz klassischen Konflikt zwischen zwei Städten oder auch eigentlich kann man sagen zwei Gesellschaftsklassen, nämlich es spielt in der Stadt Piltover und der angeschlossenen Unterwelt Zorn. Es sind, glaube ich, eigentlich schon wirklich zwei getrennte Städte, aber die eine sitzt auf der anderen und ja, Piltover ist quasi die reiche Stadt, in der die gut situierten Menschen leben, in der es viel Fortschritt gibt und die Unterwelt Zorn, da leben eben ja die Gangster, die Tagelöhner und die einfachen Leute, ne?
Ja.
Und die Serie geht schon los. Da gibt's, ja, Bürgerkrieg ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt auf jeden Fall einen Konflikt, ne, zwischen diesen beiden Welten. Und jede Welt hat so ihre Anführer. Und ja, bei Piltover, klar, sind es eher die Politiker und so eine Art Kongress oder Regierungsgruppe. Interessanter ist es in der Unterwelt, die wird angeführt von einer Bande vielleicht, ne, mit Vendor und Silco, die aber auch einen Konflikt miteinander haben. Also es gibt quasi konkurrierende Banden in der Unterwelt. Die Handlung folgt jetzt hauptsächlich eigentlich den Geschwistern V und Powder, die da ein bisschen auch wieder zwischen die Fronten geraten im Verlauf der Serie. Und drumherum entspinnt sich eine Handlung, in der es auch darum geht, um den Konflikt innerhalb der Gesellschaft, ob man Magie oder arkane Magie nutzen will, ne, um Fortschritt zu bekommen. Oder ob man darauf verzichtet, was die Gefahren dahinter sind. Und da gibt es quasi dann auch innerhalb in der Gesellschaft in Piltover auch nochmal Konflikte. Ja, also ich habe es ja gerade schon ganz am Anfang kurz mal rauspausant. Also ich finde es eine sehr gute Serie. Wie hat es dir denn gefallen?
Mir hat es auch gut bis sehr gut gefallen. Ich glaube, die Serie Arcane, die macht richtig vieles richtig, ne? Ich glaube, das Genre ist ja so Retro-Punk oder halt Arcane-Punk oder also es gibt ja auch immer diesen bekannten Begriff Steampunk, aber das stimmt ja hier nicht so ganz. Und zum Beispiel die GameStar, das ist ja so ein PC-Magazin, hat gesagt, das ist im Grunde eigentlich, sagte da zumindest der Redakteur, die beste Computerspielverfilmung, die er kennt. Er hat aber hier direkt gesagt, Witcher ist für ihn eine Romanverfilmung. Also das hat er direkt eingefügt. Ja, und ich war eigentlich auch ziemlich begeistert. Also diese Stadt Piltower und halt das Gegenstück dann in der Unterwelt oder in der Unterschicht, das gefällt mir sehr gut, weil ich immer Serien sehr spannend finde, wo es so Oberschicht gegen Unterschicht geht. Das ist ja zum Beispiel auch so bei Snowpiercer oder Mortal Engines, wo im Grunde die feinen Leute leben in Saus und Braus. Und die ärmeren Leute haben nichts zu fressen. Und das ist einfach als Szenario, finde ich, furchtbar spannend.
Mhm, genau. Und ich war auch sehr überrascht, dass man aus einem für mich eigentlich doch eher einfach, nicht einfaches Genre, aber ne, also ein MOBA, also MOBA als Thema hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da überhaupt in der Lore quasi so viel dahinter steckt. Ja, aber dass die Serie das schafft, daraus überhaupt so eine Geschichte zu spinnen und auch so eine Welt zu erschaffen, in der eben so viele Facetten gezeigt werden. Also das fand ich richtig gut. Was ich auch gut fand, ist der ganze Look. Ne? Also genau, du hast gesagt, so Arcane-Punk, Steampunk, wie man es auch immer sagen will. Aber die Umsetzung finde ich auch einfach richtig gut. Sollte man vielleicht auch erwähnen, das wurde von Fortiche Studios in Frankreich gemacht. Die haben da verwendet eine Mischung aus 3D-Animationen für die Charaktermodelle und dann aber eben auch klassischen 2D-Zeichnungen und haben das quasi miteinander so ein bisschen verwoben, gerade wenn es in Panoramaszenen geht oder auch in Kampfszenen. Und dadurch entsteht auch nochmal so ein ganz eigener Look, ne, weil es eben nicht nur animiert ist und auch nicht nur computeranimiert. Also abgesehen davon, dass mir der Style sehr gut gefällt, ist es halt auch dann wirklich handwerklich, muss man sagen, extrem gut gemacht. Ja.
Und ich finde es auch es ist schön geworden, diese Verknüpfung von digital und gezeichnet, denn ich sag mal so vor 10 oder 20 Jahren hat man sowas ja auch manchmal versucht. Ich glaube auch in diesem Film Atlantis, ich weiß nicht, ob das ein Disney-Film ist, und da fand ich das eher etwas störend, diese Mischung aus beidem.
Nee, also und hätte ich es jetzt nicht nachgelesen und mir ein bisschen drüber was durchgelesen, wie die das gemacht haben, wäre es mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht aufgefallen, dass das quasi miteinander gemischt ist, ja. Und also richtig gut gemacht. Vor allem muss man auch sagen, die haben sonst gar nicht viel in dem Bereich gemacht. Ich habe gesehen, die haben für Gorillas, was ja auch animiert ist, ein paar Musikvideos gemacht und ansonsten eher so viel Studien und ich glaube in Spielen mitgearbeitet. Ja, also optisch richtig gut und auch das, was du gesagt hast, mit diesem Klassenkampf kann man ja sagen, fast schon, ja, und was da alles aufgebaut wird mit der Unterwelt und auch die Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen in der Unterwelt. Also wir haben Silco, der ja dann quasi Powder auf seine Seite zieht und wir haben Vander, die aber irgendwie auch einen gemeinsamen Feind haben wiederum, aber auch innerhalb von Piltover gibt es diese Konflikte zwischen den Leuten, die die Magie einsetzen wollen und den anderen, die sie nicht wollen. Und das ist alles also richtig gut erzählt einfach. Ja.
Und es sind ja auch aktuelle Themen. Es kommen ja im Grunde auch Terroristen vor. Stimmt, also kann man noch so sagen, oder?
Ja, Terroristen, Drogen, ne, Drogenproblem eigentlich. Oder eigentlich sogar fast ein gewolltes Drogenproblem, ne, weil ich meine, für die Elite ist es ja ganz angenehm, dass die Unterwelt sich quasi da in Abhängigkeit von so einer Droge begibt, um dann produktiver zu sein und abzuschalten auch einfach. Überraschend erwachsen, weil ich glaube auch, dass, also die Serie ist ja 16 plus und das verdient sie auf jeden Fall. Ich glaube aber, die typische League of Legends Zielgruppe, soweit ich das zumindest mitbekommen, ist eher ein bisschen jünger eigentlich normalerweise sogar, ne?
Ich würde auch sagen, ich sag mal gut, vielleicht 16 ist vielleicht so der Durchschnitt, aber manche, die es spielen, sind sicherlich auch jünger. Mhm. Was mir auch an Arcane gut gefallen hat, es hat mich an eine Lieblingsserie von mir erinnert. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Legend of Korra?
Nur vom Namen her, ja.
Also das ist ja von Avatar quasi die Fortsetzung dieser Spin-off, die Legende von Korra. Mhm. Und da sind echt sehr viele Parallelen, was auch so das Setting betrifft. Also der Stand der Technologie, die Mischung aus Magie und Technologie. Und auch das Thema, dass es quasi Revolutionäre gibt und Terroristen, das ist zum Beispiel bei Legend of Korra auch, da gibt es auch den Amon oder den Zahir, das sind auch im Grunde so eine Art, ja, Widerstandskämpfer oder Terroristen, wie halt hier zum Beispiel dieser Silco. Was ich teilweise, wie soll ich das sagen, was mir teilweise auffiel bei Arcane, es wird ja sehr, sehr gehypt und ich glaube, es gibt wirklich viele, die finden wirklich Arcane super, super geil. Da ist bei mir aber insbesondere bei der ersten Folge noch nicht so der Funken übergesprungen, weil ich am Anfang, das muss man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, am Anfang geht es ja viel auch so um die Zeit der Jugend, als die Charaktere noch jugendlich sind. Und irgendwie ist da der Funke nicht so bei mir übergesprungen. Und ich fand auch manche Charaktere, muss ich ehrlicherweise sagen, ich hoffe, ich werde da jetzt nicht ausgeschimpft. Aber ich fand auch so manche Charaktere wie diesen Jace und diesen Victor, das sind so Forscher da so an diese technische Forschung da, diese Hexgates und so. Die fand ich irgendwie etwas blass. Das fand ich, waren irgendwie nicht so interessante Charaktere.
Vielleicht haben die auch so ein bisschen drunter zu leiden, dass es ja dann noch diesen Heimerdinger gibt, ne? Der ja quasi so der Oberguru ist eigentlich bei den Forschern. Vielleicht nimmt der ein bisschen zu viel Fokus weg von denen dann.
Aber irgendwie, jetzt kommt unpopular opinion, ich fand auch diesen Heimerdinger, ich weiß auch nicht. Also er war ja ganz putzig und dann hatte er einmal sogar noch ein kleineres Haustier dabei. Der ist ja, glaube ich, so eine Art Jorgel oder so. Irgendwie, ich weiß auch nicht, mich hat der nicht so mega begeistert.
Ja, ich Ich glaube, der ist schon relativ wichtig im League-Universum, ne?
Ja, den kannst du auch spielen.
Ja, genau, das ist einer von den man spielen kann. Von daher hat er mit Sicherheit seine Fans. Ja, also da muss ich sagen, ich fand auch da um ihn herum die Handlung eigentlich auch am vorhersehbarsten, ne? Dass er dann, da mitten im Konflikt quasi dann auf der falschen Seite steht und so weiter. Das war jetzt nicht so überraschend, was da passiert ist mit ihm.
Genau, also ich fand halt von den Charakteren, da wir ja versuchen ohne Spoiler, also ich fand interessant wirklich diesen Silco, der ja irgendwie so eine Mischung ist aus Gut und Böse. Oder er ist vielleicht eher böse, aber er wurde auch schlecht behandelt und so. Dann fand ich die Wie, die ist ja teilweise so ein bisschen das, ich möchte mal fast sagen, das Covergirl von der Serie. Das ist ja die mit den pinken Haaren und diesen überdimensionalen Kampfhandschuhen. Fand ich mega cool. Ihre Schwester ist ja die mit den blauen Haaren, diese Jinx. Mhm. Die ist ja auch spielbar bei League of Legends. Da ist mir etwas aufgefallen, dass sie zwar mega cool so irgendwie dargestellt wird, aber ihre Darstellung ist schon die einer extrem dünnen jungen Frau. Und das fand ich zumindest ein kleines bisschen fragwürdig, weil ich mir auch schon vorstellen könnte, dass vielleicht jüngere Leute mit 16 oder mit 18 irgendwie denken, Mensch, sieht die Jinx cool aus? Und dann ist die halt so extrem dünn, so dünn, wie eigentlich ein echter Mensch ja gar nicht sein kann.
Ja, stimmt. Das ist natürlich gerade bei Sachen, die eben für jüngere Leute ausgerichtet sind, immer noch mal so ein bisschen Thema, ne, wo man, glaube ich, schon aufpassen muss. So wie wir es vorhin auch bei Witcher hatten, ne, was für Rollenbilder und auch vielleicht Idealbilder in Bezug auf Körper da dargestellt werden. Ne.
Genau, ich glaube, da muss man schon so etwas Vorsicht walten lassen. Mhm. Weil zum Beispiel bei der Wie, also mit den pinken Haaren, da ist mir das jetzt eigentlich nicht so aufgefallen. Die hat noch eine halbwegs normale Statur. Aber bei der Jinx ist das schon extrem und es ist, glaube ich, im Computerspiel sogar noch extremer. Mhm. Also da sollte man etwas drauf achten. Aber es ist natürlich auch ein Teil ein bisschen, das kann man damit auch nicht entschuldigen, aber es ist auch ein bisschen Teil der Comicwelt. Also wenn wir gleich eventuell über He-Man reden, der hat ja auch eine Körperform, die werde ich wohl niemals erreichen.
Nee, zumindest nicht auf natürlichem Wege. Ja.
Ich glaube auch auf unnatürlichem Wege nicht.
Was ich vielleicht bei Jinx und Powder noch abschließend ganz kurz erwähnen wollte, ich fand auch da die quasi ihren inneren Konflikt, ne, und wie sie sich quasi von der jungen Powder zu größeren Jinx entwickelt und auch so diese Verhältnis zu ihrer Schwester zu Wie. Das fand ich auch glaubwürdig dargestellt, ne? Weil das ist ja auch wieder sowas, das könnte auch ein bisschen schief laufen, ne? Das könnte wieder zu platt sein oder zu einfach, aber ich finde, man hat ihr eigentlich diesen Konflikt die ganze Zeit abgenommen und auch gesehen, dass es halt da keine einfache Lösung für gibt eigentlich, ne? Und
ja, und da hat man auch, finde ich, gut dargestellt, sie ist ja eventuell auch irgendwie manisch-depressiv oder hat eventuell so eine PTBS, so eine posttraumatische Belastungsstörung, aber das hat man irgendwie auch glaubhaft dargestellt.
Und auch, klar, ist natürlich jetzt schwierig bei so einer psychischen Störung das zu sagen, aber auch optisch gut gemacht, ne, mit diesen Overlays, wo dann ja auch nochmal der Zeichenstil so mal ein bisschen gebrochen wurde, ne, und dann das alles auch so ein bisschen strobomäßig dann dargestellt wurde und so, das war auch gut gemacht.
Genau, ich denke, für die Serie nicht kennt, kann man einfach ganz kurz sagen, die sieht dann quasi vielleicht, wenn sie bestimmte Personen sieht, ich sag jetzt mal stark vereinfacht, wie so ein Teufelsgesicht, was so kurz aufblitzt, jetzt so stark vereinfacht.
Arcane, also von mir auf jeden Fall eine Sehempfehlung.
Definitiv.
Und ich bin schon heiß auf die zweite Staffel. Ich glaube, angekündigt ist sie auf jeden Fall. Ah, ein Negativpunkt muss ich doch noch hinterher schieben. Aber es ist ein, glaube ich, nicht so großer. Ich finde die Musik grauenhaft. Ja? Also sowohl die Titelmusik als auch die Stücke, die da in der Serie als aufgespielt werden, fand ich furchtbar.
Weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Also zur Titelmelodie, die habe ich jetzt irgendwie gar nicht im Kopf. Ich sag mal, manchmal passte schon die Musik. Ich glaube, in der ersten Folge zweiten, da ist es am Ende sehr dramatisch, da passte die gut. Aber die Titelmelodie ist zumindest bei mir auch nicht hängen geblieben.
Ja, das war so eine Mischung aus Pop, Rock und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ganz komisch, aber jetzt nicht das entscheidende Kriterium.
Aber es ist bei Serien nicht unwichtig. Also es gibt ja bestimmte Serien, die haben so tolle Titelmelodien, seien es damals vielleicht die DuckTales oder die Hero Turtles, und auch heute, glaube ich, brauchen gute Serien gute Jingles.
Das stimmt, aber das zeigt, wie gut die Serie ist, dass du dich nicht mal an die Titelmelodie erinnern kannst und ich sie eher schlecht fand und trotzdem die Serie super ist. Ja.
Ja.
Dann bleibt man doch eher nochmal im, du hast eben schon angekündigt, ne, Bereich Comic, Helden, Sci-Fi, Fantasy, und machen weiter mit He-Man, hast du mitgebracht noch, ne?
Genau, wir bleiben sogar halb, finde ich, beim Thema, denn beides ist ja ein Stück weit Science-Fantasy, also so eine Mischung aus Fantasy mit kleinen Science-Fiction-Elementen. Genau, wir sprechen jetzt über die Serie Masters of the Universe Revelations. Ich sag manchmal so umgangssprachlich He-Man, aber eigentlich heißt sie natürlich Masters of the Universe. Das ist eine Serie von Kevin Smith. Da gibt es jetzt 2 Staffeln. Und das Besondere ist hier, und was ich auch schon direkt sage, was ich richtig gut finde, es wird nicht die Entstehung von He-Man erzählt, es wird nicht die Origin-Geschichte erzählt, weil ja sowieso schon jeder weiß, sondern es wird quasi die Geschichte fortgeführt, was sozusagen ist, wenn He-Man und seine ganzen Mitstreiterinnen und Mitstreiter erwachsen sind. Und es wird quasi die Geschichte ja weitergesponnen, weitergedacht. Und es kommen auch so jetzt gerade in der 2. Staffel, über die wir ja eigentlich reden wollten, nochmal so ein paar ganz neue Punkte rein. Zum Beispiel, auch das sage ich ohne Spoiler, die Frage, könnte nicht auch der Prinz Adam die Macht rufen, wenn er das Schwert nicht hat? Beziehungsweise was passiert, wenn er die Macht einfach ruft, wenn er das Schwert nicht hat? Und das fand ich einfach, war eine geniale Idee.
Ja, genial ist jetzt vielleicht schon zu viel gesagt, aber ich muss dazu sagen, ich habe selbst mit He-Man gar nicht so die großen Berührungspunkte gehabt als Kind. Ne? Also ich hatte auf jeden Fall 1 oder 2 He-Man-Figuren als Kind und habe auch die Serie geschaut, aber ich war nie so wirklich tief drin. Ne? Also das heißt, ich habe da jetzt gar nicht so den großen Bezug zu dem ganzen Thema, habe ich festgestellt, wie ich die Serie geschaut habe.
Also ich war ja als Kind, das darf man gar nicht erzählen, ich war total verrückt nach den Masters of the Universe. Es gab ja diese Hörspielkassetten, davon hatte ich bestimmt, weiß ich nicht, 20 oder 25. Und ich hatte sogar, als weiß ich noch, so einen blauen Koffer, wo ich die wie so einen Schatz immer gehütet habe. Und ich hatte auch mehrere Figuren, wie viele weiß ich nicht mehr genau, aber ich hatte niemals Battle Cat. Bis heute ein Trauma.
Ja, ich muss das jetzt gerade mal in meinem Kopf zusammenpuzzeln. Ich meine, ich hatte, glaube ich, He-Man. Es gab ja, glaube ich, auch mehrere He-Man-Figuren, ne? Mit verschiedenen Varianten. Und hatte aber immer drunter zu leiden, glaube ich, dass meine Altersgenossen damals natürlich alles hatten. Und ich halt immer nur so 1, 2 Figuren oder sowas. Und ich meine, ich habe dann sogar beim Spielen im Rasen, im Garten, noch das Schwert verloren oder sowas. Und das war dann ganz, ganz traumatisch für mich. Und dann bin ich eher auf Mask später umgeschwenkt. Aber das mal nochmal kurz als Exkurs dazu.
Ja, aber da sieht man mal. Aber ich glaube, es gibt so ein bestimmtes Alterssegment, da war das einfach prägend. Ne?
Ja.
Also ich hatte am Anfang ja ganz kurz erwähnt, dass mein Roman bei so einem ganz kleinen Verlag erschienen ist. Und zum Beispiel der Verleger, weil der auch bei mir halbwegs in der Nähe wohnt, habe ich den einmal besucht in seinem Büro und der hatte tatsächlich auf dem Schreibtisch eine He-Man-Figur, also diesen mit diesem langen Hals.
Ja, okay, ja.
Weil das war wohl seine erste Action-Figur und die hat er bis heute aufbewahrt und das fand ich irgendwie cool.
Ja, gut. Manchmal wünschte ich auch, ich hätte die Sachen noch aufbewahrt als Kind. Ne?
Ja, die wären richtig was wert von den Masters of the Universe.
Ja, teilweise mit Sicherheit. Ne?
Und was ich einfach jetzt bei der neuen Serie Masters of the Universe einfach gut finde, ist, dass man einfach zum Beispiel auch den Skeletor nochmal neu inszeniert oder anders inszeniert, dass man auch die Evelyn, die damals ja eher wirklich Nebencharakter war, eher ein Sidekick war, die spielt ja jetzt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es sind ja eigentlich auch viele starke Frauenfiguren, finde ich auch richtig klasse. Ich verwechsel immer Sheila und Tila. aber die weibliche Hauptfigur ist auch super inszeniert, was dann auch über sie rauskommt, was sie mit dem Castle Grayskull zu tun hat. Also fand ich klasse.
Abzüglich der Tatsache, dass ich, wie gesagt, nicht den ganz großen Bezug zu der Serie hatte, fand ich auf jeden Fall die auch wieder gut gemacht. Und es macht Spaß zuzuschauen. Ich muss zugeben, ich bin mit Staffel 2 noch nicht komplett durch. Hab, glaube ich, noch 2 Folgen vor mir. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch genau, weil sie ja eigentlich diesen Twist, oder es ist ja kein Twist, weil es am Anfang schon passiert, ne, aber dass die Serie sich ja erstmal gar nicht hauptsächlich um He-Man kümmert.
Nee.
Eigentlich so gut wie gar nicht, ja, sondern eben andere Protagonistinnen hat. Das finde ich gut. Und auch da, man merkt halt, dass Kevin Smith dahinter ist. Ne? Das ist auch wieder so eine Mischung mit gutem Humor, gute Dialoge. Macht Laune, kann man da echt sagen.
Ja. Ich sag mal, der Kevin Smith, der ist ja auch irgendwie eine coole Sau.
Ja.
Der hat ja so eine Show auch dazu produziert, wo er so ein bisschen was erklärt. Ich glaube, der ist ja selber auch ein Nerd und macht auch ein bisschen so eine Sendung für so ein Nerd, sage ich mal. Aber ich hau zu Masters of the Universe noch mal eine Frage raus. Im Freundeskreis haben wir diskutiert, ist der Skeletor in der neuen Serie, ist der richtig, richtig böse oder findest du den eher so ein bisschen, weiß ich nicht, harmlos?
Naja, es, in 1, 2 Folgen oder Szenen ist er schon so ein bisschen tollpatschig auch, ja.
Ja.
also der ist jetzt kein Überbösewicht, ne? Also das ist kein Imperator oder Darth Vader.
Weil ich fand, also wie gesagt, ich fand den gerade in der ersten Staffel eigentlich überraschend böse und auch überraschend erfolgreich, weil so wie ich mich erinnere, es ist jetzt natürlich schon lange, lange her, aber damals in den Hörspielen und in der Originalserie hat er eigentlich nie was gerissen. Der ist immer nach 30 Minuten eigentlich gescheitert.
Das war, glaube ich, auch eine der Aufgabenstellungen, die Mattel auch Kevin Smith mitgegeben hat. Also erstens fand ich es erstaunlich, dass die wirklich gezielt zu Kevin Smith sind, wo ich auch sagen würde, Mattel, He-Man und Kevin Smith ist jetzt nicht so der direkte Link eigentlich, ne?
Ja.
Und die haben auch wirklich ganz klar gesagt, sie wollen eine Serie, in der wirklich jetzt auch mal Konsequenzen sind, ne? Und in der quasi auch Leute sterben können, in der es wirklich auch Kämpfe gibt, bei denen es um was geht. Und dann ist es ja nur konsequent, dass Skeletor zwar so ein bisschen, ist immer noch kein mega Bösewicht und wie ich gesagt habe, so ein bisschen, manchmal tut er ihm schon fast leid, aber er gewinnt Kämpfer, ne? Und er bringt auch Leute um. Das finde ich echt gut, ja, weil klar, das ist ja eigentlich genau für unsere Altersgruppe gemacht, die Serie, ne? Und dann musst du schon ein bisschen was bieten.
Am Schluss haben wir uns ja noch eine Serie vorgenommen, vielleicht ein heißes Eisen. Sollen wir das direkt schon uns vorknöpfen?
Knöpfe uns noch vor, ja. Leg rein ins Feuer.
Also, Squid Game ist, glaube ich, jetzt in der Liste, ja, im Grunde der, ja, wie soll ich sagen, die am meisten diskutierte Serie vielleicht, die wahrscheinlich auch Leute, die jetzt keine Nerds sind, die keine Science-Fiction-Fans sind, die gehört haben oder zumindest den Namen kennen. Squid Game ist eine südkoreanische Dramaserie. Es geht um eine Reihe von Spielen, die von reichen Leuten, ich sag mal, inszeniert und veranstaltet werden. In diesen Spielen geht es wirklich um Leben und Tod. Das spielt auch im Grunde genommen heute. Es gibt Spiele, die an bekannte Kinderspiele erinnern. Und man kann unglaublich viel Geld gewinnen und je mehr Menschen ausscheiden, desto mehr Geld kann man gewinnen. Und das Besondere ist hier, das Ausscheiden ist wirklich auch ein Sterben. Man ist dann raus, man ist dann tot, man stirbt. Und was einfach das Krasse ist, ist, dass sich die Leute eigentlich, das können wir gleich nochmal diskutieren, freiwillig diesen Regeln unterwerfen und auch scheinbar freiwillig an der ganzen Sache teilnehmen. Und das Ganze wird überwacht von Überwachungspersonal, das aber gesichtslos bleibt und sich hinter Masken verbirgt. Und vielleicht können wir direkt mal zusammen überlegen, wieso diese vielen Masken? Hast du eine Vermutung? Ich überlege gerade noch.
Naja, also es gibt die ganz praktische Überlegung, dass natürlich keine dieser Personen erkannt werden will. Weil zumindest einer oder eine wird ja überleben, aber auch sich gegenseitig ja gar nicht sehen sollten wahrscheinlich. Ne? Ich meine,
ja.
Das ist das Erste. Das Andere, und dann kommen wir jetzt vielleicht schon eher auf die philosophische Ebene. Ne? Es soll natürlich auch so ein bisschen so eine gesichtslose Bedrohung sein, der die da ausgeliefert sind. Und glaube ich auch bewusst so ein bisschen entmenschlicht sein. Ne?
Definitiv. Ich habe auch gelesen, dass es teilweise natürlich auch eine gewisse Gesellschaftskritik ist an der Moderne, dass das einzelne Individuum ja fast gesichtslos ist, dass sich heutzutage eventuell die Menschen gar nicht mehr untereinander wirklich gut kennen.
Ja, weiß nicht. Ich meine, sowas kannst du dann immer noch reinlesen, nachträglich, ne? Ob das jetzt, ich kann mir auch sogar fast vorstellen, ganz offen, das hat vielleicht auch ein paar pragmatische Gründe, wenn du 400 Leute da stehen hast, die mit Maschinengewehren rumstehen, dann kannst du viel Zeit in der Maske verbringen oder du setzt denen alle eine Maske auf, ne?
Geht auch. Ja, clever.
Nee, aber klar, natürlich, dieses Thema Gesellschafts- und Kapitalismuskritik, das steckt ja irgendwie in dem ganzen Ding mit drin, ne? Und jetzt auch, glaube ich, nicht gerade versteckt, ja, weil ich meine, im Endeffekt geht's darum, die Leute, wie du schon gesagt hast, ne, keiner von denen ist ja wirklich freiwillig. Alle sind in einer Zwangslage. Manche von denen sind wahrscheinlich in der Zwangslage, unter anderem wegen den Personen, die das Ganze organisieren. Und ja, müssen dann quasi wie früher die Gladiatoren um ihr Leben kämpfen, um andere zu unterhalten, ja.
Ja, und ich denke da auch ein bisschen daran, dass es ja quasi so ist, dass sich die Menschen dort pseudo-freiwillig ja auch einer sehr starken Überwachung unterwerfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heutzutage das auch in Firmen teilweise gibt, dass sie den Mitarbeitern irgendwie nach Effektivität irgendwelche Punkte vergeben. Und das ist ja auch so etwas, was, glaube ich, die Serie kritisieren will.
Da sind wir schon fast so ein bisschen bei klassischen Black Mirror-Themen, ne, wenn du die Serie gesehen hast, wo ja auch viel Überwachung und sowas mitspielt. Und auch vielleicht auch da wieder die einfach der persönliche Hintergrund von, oh Gott, noch schlimmer den Namen auszusprechen, Wang Dong-yuk. keine Ahnung, kann man nur falsch machen, auf jeden Fall der Autor dahinter, weil der hat ja auch das entworfen, wenn ich das alles richtig gelesen habe, in der Zeit, in der wirklich wenig Geld hatte, sich aber die ganzen Survival-Mangas wie Battle Royale und sowas reingezogen hat. Mhm. Ja, aber eben auch selbst, glaube ich, in Korea gibt's ja auch wirklich so wieder ganz starkes Klassenbewusstsein, ne, und es da verarbeitet hat. Scheinbar ist er ja schon 2009 mit dem Skript rumgelaufen und die Leute haben damals gesagt, ja, also total abwegig, was du hier präsentierst, ne?
Ja.
Und dann sind wir 2021 oder 2020, ja, viel ist passiert und dann sind eben solche Themen wie Überwachung, aber auch ja diese stärker werdende Spaltung der Gesellschaft, ne, ist dann, hat sich viel getan in den letzten 10 Jahren, zum Negativen wahrscheinlich, ja.
Und ich sag mal so, die Serie wurde ja nicht aus der Luft gegriffen, natürlich gesellschaftlich diskutiert, wenn natürlich wirklich Kinder oder Jugendliche das nachspielen und das in einem gefährlichen Sinne nachspielen, ist es natürlich lebensgefährlich. Zugleich muss man natürlich sehen, die Frage, ja, wie kommt denn überhaupt diese Serie, der Inhalt der Serie an jüngere Kinder? Ja. Das ist ja auch irgendwie eine Frage, die kann ich jetzt nicht beantworten, die kann ich im Grunde nur stellen.
Das ist natürlich das Problem heutzutage, ne, dass du kaum noch kontrollieren kannst, wer was schaut und ob das quasi altersgerecht ist. Und wenn was ein Hype ist, dann kriegt es jeder mit, auch die Jungen.
Genau, und dann sehe ich es zumindest als Problem an, dass natürlich, wenn man die Serie einfach nur so guckt mit den reinen Inhalten und ohne, ich sag mal, die sozialkritische Brille, dann ist es natürlich, ja, dann ist es natürlich eine fragwürdige Serie. Aber wenn man natürlich diese gesellschaftskritischen Punkte sich überlegt, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall eine sehenswerte Serie.
Ja, aber auch da habe ich noch mal ein, zwei negative Punkte anzubringen. Und das eine hängt wieder auch mit der Gewalt zusammen. Die Serie hat natürlich schon das Problem, wenn es um die Spiele geht am Anfang, dass sie sich eigentlich ja immer noch mal überbieten muss. Ja? Und
ja.
Und das kann natürlich auch wieder Absicht sein. Ne? Aber eigentlich ab dem zweiten oder dritten Spiel bist du ja schon komplett abgestumpft. Ne? Und es muss immer noch mal einer draufgelegt werden. Und das kann natürlich jetzt, wo ich es gerade ausspreche, gewollter Effekt sein. Ja. Aber im Prinzip dieser Schockmoment, von dem die Serie auch ein bisschen lebt, ne, dass du, man ist ja leider so gestrickt, dann schon noch wissen willst, okay, was denken sie sich jetzt wieder aus? Der nimmt dann irgendwie so ein bisschen ab. Und ein anderer Punkt, oder zwei weitere Punkte tatsächlich noch. Ich fand, wenn dann später kommen ja die sogenannten VIP-Gäste ins Spiel, die fand ich leider schauspielerisch extrem schwach. Ja, die haben es wirklich fast versaut.
Die haben auch so ein Schulenglisch gesprochen.
Ja, genau, ja, also jetzt war es halt so, ich habe mir das angeschaut und gedacht, oh Gott, das war jetzt schon so ein bisschen die Theatergruppe 9b, ja, spielt auch noch mit. Und der dritte Punkt ist, dass es ja noch mal so einen Handlungsstrang gibt um den Polizisten,
ja,
der relativ ja am Anfang dem Ganzen auf der Spur ist. Und das verläuft sich irgendwie so ein bisschen im Nirgendwo, ja. Also das wird irgendwie überhaupt nicht richtig aufgelöst. Kann mir vorstellen, dass es mit einer eventuellen Staffel 2 zu tun hat. Aber im Kontext von Staffel 1 war es so ein bisschen, ja, okay, da wurde jetzt irgendwas angefangen und was soll das jetzt alles, ja?
Ja, und was man auch noch mal sagen kann, ich formuliere das mal ohne Spoiler, da ist ja der eine Typ, der dieses ganze Event infiltriert. Und ich finde, die ganze Zeit agiert der total pfiffig, total schlau. Und am Ende, kann ich jetzt nicht so offen verraten, aber am Ende agiert er dann plötzlich total dämlich. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein totaler Widerspruch.
Weil ich muss sagen, ich habe es nicht kommen sehen, dass er quasi infiltriert hat, also dass er quasi der Verräter ist. Das habe ich echt nicht gesehen, bis es soweit war.
Ach, ich glaube jetzt, wir meinen verschiedene. Ich meine den jungen Mann.
Ach so, jetzt okay. Ja, okay. Nee, ja,
weil der agiert doch eigentlich die ganze Zeit pfiffig.
Mhm. Ja, stimmt.
Der agiert doch die ganze Zeit clever.
Ja, okay.
Und dann am Ende, oh.
Ja, klar, aber das musste für die Handlung so gemacht werden dann.
Also, wie gesagt, wenn man, glaube ich, diese Abstriche weiß, kann man sich's ganz gut, auf jeden Fall gut ansehen. Den letzten Punkt, den ich mir noch notiert habe, ist, dass der natürlich auch diese Serie die fehlende Chancengleichheit so gewissermaßen offenlegt. Dass wenn man vielleicht in einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe in Korea ist, hat man halt geringe Chancen, irgendwie den sozialen Belastungen irgendwie zu entkommen. Hm. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was in der, weiß ich nicht, in der Kunst, in der Musik schon ganz lange Thema ist. Ich glaube sogar das erste Album von 50 Cent heißt, glaube ich, Get Rich or Die Tryin'. Und das passt ja hier irgendwie.
Ja, also da ist es wirklich wörtlich zu nehmen dann, ja. Und natürlich könnte man so gesehen auch wieder sagen, jetzt muss ich kurz gucken, wie ich es formuliere, um spoilerfrei zu bleiben. Aber es gibt ja am Schluss einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Das haben wir schon, hast du ja schon am Anfang erwähnt, ne? Ja. Wer auch immer überlebt, kriegt das ganze Geld. Und die Person wird ja dann mit dem ganzen Geld auch nicht direkt glücklich. Ist ja auch quasi nochmal, die Message unterstrichen.
Ja, ist nochmal so eine weitere Facette, ne?
Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie die Serie zu dem Hype werden konnte, der sie jetzt geworden ist, ne? Weil, also, es ist auf jeden Fall eine gute Serie, aber, also, war ja, glaube ich, jetzt die meistgestreamte Serie überhaupt. Auf jeden Fall die am meist diskutierte Serie.
Ja.
Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist auch jetzt relativ schnell wieder ruhig geworden. Ne? Jetzt hat sie jeder gesehen. Jeder hat was dazu gesagt. Also die hat nicht so diesen dauerhaften Buzz, wie manche andere Serien haben, habe ich zumindest jetzt gerade das Gefühl ein bisschen.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob eine zweite Staffel der Serie gut tun wird oder nicht.
Ja, man muss vermuten, wahrscheinlich eher nicht, aber wie die Gesetze so sind, ne, wenn was gut funktioniert, wird auf jeden Fall nachgeschossen.
Oh, das klingt bei der Serie aber auch lustig.
Nachgelegt.
Wenn was nicht funktioniert, wird nachgeschossen. Oh Gott, schwarzer Humor, vielleicht rausschneiden oder auch drin lassen.
Ja, dann haben wir jetzt eigentlich alle Serien mal angerissen. Ne? Ich habe festgestellt, man könnte zu jeder noch deutlich mehr sagen oder müsste vielleicht deutlich mehr sagen, um ihnen allen gerecht zu werden. Aber ich denke, als Überblick und als kleine Sehempfehlung reicht es eigentlich.
Also ich denke das auch. Also wir haben uns ja im Vorfeld auch etwas besprochen und uns sozusagen selbst diszipliniert, dass wir sagen, so 6 Serien, circa 10 Minuten pro Serie. Und wir haben es ja zumindest ansatzweise geschafft.
Was ist so dein abschließendes Fazit nochmal so zu deinem Streaming-Jahr 2021 und was du so konsumiert hast, inklusive der Serien hier?
Uff, ich wie immer würde ich fast sagen, man hat mal wieder fast zu viel geschaut. Es kamen auch, finde ich, einige doch noch sehr gute Serien dazu. Zum Beispiel haben wir auch im Vorfeld ganz kurz über Mare of Easttown gesprochen, was ich eine unglaublich gute Krimiserie finde, die auf Sky läuft. Und ich fand natürlich, es war schon ein Jahr, wo viel, viel nochmal nachkam. Ich hatte mich auch sehr auf das Rad der Zeit gefreut. Aber da sage ich jetzt gar nicht viel dazu, weil ich glaube, das wäre jetzt ein zu großes Fass, um das jetzt aufzumachen.
In der Tat. Nee, aber ich würde auch sagen, abschließendes Fazit von meiner Seite ist nur, ich finde erstaunlich zum einen, dass wir jetzt nur Netflix-Serien hier besprochen haben, ja, weil Netflix gar nicht mal eigentlich den Großteil meines Konsums ausmacht mittlerweile. Aber das zeigt einfach nur, wie vielen guten Content es mittlerweile einfach gibt. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, ich hätte auch vielleicht ein paar Bücher mehr gelesen als nur Serien geschaut. Aber so ist es halt, ne?
Ja, ich lese dadurch immer relativ konstant, dass ich immer jeden Abend so circa 15 Minuten lese. Allerdings manchmal, gut, fallen mir dann auch schon fast die Augen zu, aber 15 Minuten schaffe ich irgendwie noch. Ich komme dann auch nicht schnell voran, aber immerhin Stück für Stück.
Ja, das ist das, was ich noch lernen muss in meinem Leben. Ja, fantastisch. Moritz, aber ich danke dir nochmal vielmals für deine Zeit, auch für die Besprechung der Serien, für deine Vorbereitung. Das war, glaube ich, wirklich interessant. Ich hoffe auch für die ZuhörerInnen war was dabei. Wenn ihr was entdeckt habt, was ihr vorher nicht gesehen habt, sagt gerne Bescheid. Oder wenn ihr mit irgendeiner Meinung überhaupt nicht übereinstimmt und ihr sagt, der Moritz hat wieder totalen Blödsinn erzählt, merkt es auch gerne an. Ansonsten würde ich sagen, Moritz, ich danke dir und bis bald.
Ja, lieber Stefan, vielen, vielen Dank. Wer mal Lust hat, von den HörerInnen gerne auch mal beim Hochleveln-Podcast reinhören. Also mir hat es riesig Spaß gemacht, bei dir im Podcast zu Gast zu sein.
Super, ja, war sehr nett mit dir und vergesst natürlich auch nicht mal, euch das Buch anzuschauen, ja, wenn ihr was lesen wollt. 15 Minuten am Abend, in einem Jahr seid ihr durch mit der Aschebrut.
Wahrscheinlich schneller. Die Aschebrut hat nur, wenn man alles abzieht, was jetzt irgendwie noch Anhang ist, 330 Seiten, das ist schaffbar.
Ja, das ist machbar. Also, dann wisst ihr, was zu tun ist. Bis dann und ciao.
Tschüss.